Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und neben mir ist
Barbara Rohrhofer.
In diesem Sommer haben wir nämlich ein ganz besonderes Special für euch.
Nämlich 6 Folgen, die unter die Haut gehen.
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Hautgesundheit.
Von Akne bis zu Kosmetik.
Von Neurodermitis bis Botox.
Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer Folge unserer Podcast-Reihe Gesund und Glücklich, zu einem Special, das unter die Haut geht. Bei mir zu Gast ist heute Monika Eichberger, Vizepräsidentin der Apothekerkammer Oberösterreich. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Heute dreht sich, wie sollte es auch anders sein bei einem Hautspecial, alles um das größte Organ unseres Körpers und darum, wie man es gesund hält, wie man es am besten pflegt, was man tun kann, dass unsere Haut schön bleibt. Sehr geehrte Frau Magister Eichberger, mit welchen Problemen rund um die Haut wenden sich denn die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher an die Apothekerinnen und Apotheker ihres Vertrauens?
Liebe Frau Rohrhofer, ich glaube, sie wenden sich mit allen Problemen, die man sich nur irgendwie vorstellen kann, was das Thema Haut betrifft, an uns. Wir können den Menschen nicht immer bei uns in der Apotheke weiterhelfen. Sehr häufig verweisen wir die Menschen auch weiter an eine Ordination, um einfach das ärztlich abklären zu lassen. Aber oft ist es schon möglich, zumindest einen Therapieversuch zu machen und einmal 2, 3, 4 Tage zuzuwarten und zu schauen, ob man mit den Dingen, die wir bereitstellen können, nicht vielleicht auch schon einen Erfolg erzielt, um eben das Hautproblem wieder zu beseitigen.
Viele Apotheken mischen ja auch Cremen selbst zusammen. Mhm. Da gibt es eigene Mixturen. Gibt es da Beispiele?
Es gibt sehr viele Pflegeprodukte, weil das ist eine große Bandbreite. Und die sogenannte magistrale Rezeptur ist ja eines unserer Spezialgebiete, wenn ich es so ausdrücken darf. Da geht es ja wirklich um die Kombination von fetten und feuchten Bestandteilen, manches Mal auch um den Zusatz von einem ätherischen Öl oder von irgendeinem wundheilungsfördernden Arzneistoff. Und da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Man kann da ganz viele verschiedene Dinge abdecken und natürlich auch sehr individuelle Lösungen finden. Also Hautpflege ist ein ganz ein großes Thema für individuelle Rezepturen, bei trockener Haut zum Beispiel.
Also da kommen die Menschen zu Ihnen in die Apotheke und Sie können was zusammenmixen für diesen speziellen Hauttyp.
Ja, genau, da können wir ein bisschen drüber sprechen, was braucht's, was ist das Beschwerdebild, haben die Menschen schon was ausprobiert, muss man das adaptieren, beispielsweise im Winter den Fettanteil oder den Ölanteil ein bisschen erhöhen. Ist jetzt nur ein Beispiel, aber das wäre gut denkbar und dann macht man vielleicht zuerst einmal eine kleinere Menge und wenn das gut funktioniert hat, dann kann man einmal ein halbes Kilo machen, wenn es zum Beispiel um eine Hautpflege geht und jemand eine sehr trockene Körperhaut hat, da braucht man dann schon oft einmal ganz schön große Mengen.
Mhm. Welche Cremen sollte man denn immer zu Hause haben, Ihrer Meinung nach, beziehungsweise jetzt in die Reiseapotheke, jetzt kommt die Reisezeit, also ist die Reisezeit, was soll man sie denn mitnehmen? Welche Cremen empfehlen Sie denn für die Hausapotheke? Was soll man denn da?
Also ich glaube, dass eines der wichtigsten Dinge sicher so eine desinfizierende Wundcreme ist. Da gibt es ganze Menge verschiedene Möglichkeiten, aber sowas sollte jeder Haushalt griffbereit haben und das nimmt man sich natürlich dann auch mit auf Reisen. Wenn man jetzt so an den Sommerurlaub denkt, dann fällt mir ganz spontan ein Aftersun oder eine kühlende Körpermilch ein, um einfach diese Folgen von Sonne, Sand, viel Wasser abzufangen, weil da schon viele Menschen dann durchaus mit einem Juckreiz trockener Haut reagieren und dann die oberste Hautschicht runtergeht. Und dem kann man auch vorbeugen, indem man sich was Pflegendes mitnimmt. Und natürlich jetzt dann wird sicher wieder die Zeit kommen mit mehr Insekten und Insektenstichen und anderen so kleinen allergischen Reaktionen. Da braucht man einfach auch was in Gel- oder Cremeform zur Hand, um Juckreiz zu lindern und diese kleinen Schwellungen zu behandeln.
Genau, das hat man ja gemeinhin eh alles mit. Da gibt's ja diese.
Normalerweise.
Genau, schon, normalerweise. Ja. Und die kann man in Europa ja auch, glaube ich, überall kaufen, oder?
Genau, die gibt's in ganz vielen verschiedenen Varianten und Versionen. Ich sage, man kann natürlich auch im Urlaub in eine Apotheke gehen und im Ausland sich was kaufen. Einfacher ist, wenn man es gleich zur Hand hat, weil man ist in der Urlaubsdestination oft einmal in einem Land mit einer anderen Sprache, kann sie nicht so gut verständlich machen. Und manches Mal ist man einfach auch relativ weit weg von einem Ballungszentrum, in dem es dann eben so eine Infrastruktur wie eine Apotheke gibt. Genau. Also, und außerdem braucht man sie zu Hause auch. Wir haben ja leider bei uns auch Gelsen, die uns plagen können, zum Beispiel.
Also das ist das Fenestil gemeinhin.
Zum Beispiel, oder? Ja. Aber da gibt es auch ganz viele. Gibt da homöopathische Gele, die man schon für ganz kleine Kinder und Babys verwenden kann. Oder auch was in Salbenform. Manche Menschen mögen nicht so gern Gele. Also da gibt es eine ganze Palette an Möglichkeiten.
Dann das Thema Fieberblasen. Mhm. Also das ist ein Thema, das viele Menschen immer wieder mal haben. Und da bekommt man ja in der Apotheke, gemeinhin kann man sich da schon selbst helfen. Da muss man nicht zum Arzt gehen normalerweise.
Naja, es kommt drauf an. Also Kinder, Schwangere würde ich auf jeden Fall zum Arzt schicken, wenn richtige Fieberblasen auftreten. Und immer dann, wenn eine Fieberblase nicht an der Lippe ist, sondern beispielsweise in der Nase oder in der Augenregion oder irgendwo anders, das ist der gleiche Erreger. Aber dann ist halt keine Fieberblase mehr, sondern das Symptom einer Erkrankung, die es schon durchaus erforderlich machen kann, dass man einfach eine medikamentöse Therapie braucht und die ist dann nicht mehr in der Selbstmedikation beheimatet, sondern da braucht man einfach ärztliche Unterstützung. Aber so ein klassisches Fieberblaserl, das ist was, das kann man natürlich auch in der Selbstbehandlung gut in den Griff bekommen.
Ja, da gibt es diese Cremen, dann gibt es, glaube ich, schon Pflaster, oder?
Ja, genau. Also es sind ja fast alle Menschen mit dem Herpesvirus infiziert. Und das ist ein sehr opportunistisches Virus. Das heißt, es wohnt bei uns im Rückenmark. Einmal dort geht es auch nicht mehr weg. Und unser Immunsystem ist konstant damit beschäftigt, dieses Virus im Zaum zu halten, sodass es keine Symptome macht, uns also nicht krank macht. Und so ein Fieberblaserl ist halt ein Zeichen einer Erkrankung. Und das möchte das Immunsystem eigentlich dauerhaft unterdrücken. Manches Mal, und deswegen sagt man ja Fieberblase, gibt es aber eine Immunlücke, eine kleine Abwehrschwäche. Wenn sonst irgendeine andere Infektion vorliegt, ist der Körper mit der mehr beschäftigt und kann quasi das Herpesvirus nicht mehr im Zaum halten. Und dann kriegen wir eben diese Symptome. Und man kann da, wenn man es gleich zu Beginn spürt, den besten Effekt erzielen mit Virostatika. Das heißt, es sind Arzneistoffe in Form von Salben, die die Vermehrung des Virus hemmen, die Kern möglichst früh und dann schon sehr regelmäßig alle 1-2 Stunden aufgetragen, solange die Blase noch droht, größer zu werden. Wenn man das wirklich früh genug macht, dann passiert es auch, dass die gar nicht richtig aufkommt, diese Fieberblase. Dann kann man unterstützen mit L-Lysin. Das ist eine essentielle Aminosäure, die sehr gut dem Immunsystem dabei hilft, mit Virusinfektionen zu Rande zu kommen. Also nicht nur Herpes-Virusinfektionen, sondern auch andere. Die kann man ergänzend dazu nehmen, durchaus als Erwachsener in den ersten 3-4 Tagen mal ein bisschen höher dosiert, damit man einfach ein gepushtes Immunsystem hat. Und dann gibt's natürlich auch noch die Bandbreite der ätherischen Öle. Ja, Eisenkrautöl, ein ganz hochwertiges, kostbares, auch sehr kostspieliges ätherisches Öl auf die Fieberblase aufgetragen. Oder wenn man es vertrocknet, Teebaumöl ist eine der wenigen Ausnahmen, wo man nicht allergisch drauf ist, wo man was pur auf die Haut auftragen kann, würde ich aber nur empfehlen bei Erwachsenen, weil das echt, das kann dann auch wirklich ordentlich wehtun.
Nochmal zurück zu diesem L-Lysin, das ist aber keine Creme, sondern das ist was zum Einnehmen.
Das ist was zum Einnehmen, ja genau, das ist in Kapselform zum Einnehmen, weil das ist eben eine Aminosäure, also so ein Eiweißstoff, der ganz gut dabei hilft, das Virus wieder quasi unter die Wahrnehmung.
Also überhaupt das Immunsystem so richtig zu stärken.
Genau. Kann man auch bei Allergien ganz gut dazu empfehlen. Aber Herpesinfektionen sind was sehr, sehr Gängiges und können aber richtig lästig werden für die Betroffenen. Wir haben auch immer wieder, gerade in der Pubertät, Jugendliche, die dauernd Fieberblasen haben. Da muss man sich dann auch mal was überlegen und eben so ein bisschen eine immun anregende Nahrungsergänzungskur machen, damit man das wieder besser unterdrücken kann?
Wir sind gerade im Sommer, sollten Tagescremen immer einen Sonnenschutzfaktor haben, auch im Winter? Also jetzt im Sommer?
Also im Winter haben wir aufgrund unserer geografischen Lage und der Sonnenintensität keine UV-Belastung, die einen Sonnenschutz in einem normalen Alltagsgeschehen erfordert. Also zwischen Oktober und März muss man in der Tagescreme, wenn man sich in unseren Breiten bewegt, nicht unbedingt einen Lichtschutzfaktor drin haben. Im Sommer würde ich es jedem jedenfalls empfehlen.
Auch den Männern?
Auch den Männern, vor allem deshalb, weil das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass Anti-Aging-Maßnahmen vor allem Sonnenschutz bedeuten. Sonnenstrahlen machen was mit der Hautdichte, machen was mit den kollagenen Fasern, mit dem Elastin. UVA-Strahlung geht nicht so weit in die Haut hinein, aber UVB-Strahlung geht ziemlich weit bis hinunter auf die Dermis. Und das macht die Haut alt. Und aus dem Grund sollte man unbedingt, wenn man Hautalterung vorbeugen möchte, Tagespflege mit Sonnenschutzfaktor verwenden.
Welche Höhe würden Sie da empfehlen?
Also am Anfang der Saison alle prinzipiell an 50er Faktor. Da würde ich gar keinen Unterschied machen, ob jetzt ein heller oder dunkler Hauttyp. Beim Sonnenschutz, bei der Tagespflege denke ich mal, wenn ich jetzt nicht einen Strandtag mache, wo ich ohnehin den Sonnenschutz auftrage, sondern die normale Tagespflege verwende, ist schon Faktor 30 schon sehr gut.
Ja, da kommen wir zum Thema Falten.
Ja, da waren wir
da
gerade.
Da sind wir schon mittendrin. Gibt es denn Cremen, man versprochen wird in der Werbung ja alles, die Falten tatsächlich mildern oder glätten können? Oder auch so Zusatzstoffe von Ernährung, man soll ja Kollagen nehmen oder ja.
Ich glaube, da muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein mit Versprechungen. Also Trockenheitsfältchen beispielsweise kann man auf jeden Fall wieder wegbekommen, wenn man die Haut gut hydratisiert. Das heißt, mit Feuchtigkeit versorgt. Das ist klar, weil da habe ich eine Ursache, die ich behandeln kann. Hautalterung aufgrund von UV-Belastung über Jahrzehnte wird man mit keiner Creme dieser Welt rückgängig machen können. Das ist eine Veränderung auf zellulärer Ebene, das funktioniert nicht. Was man allerdings immer tun kann, ist die Haut mit den Stoffen versorgen, die auch sonst für die Feuchthaltung, für die Geschmeidigkeit, für die Festigkeit verantwortlich sind. Ich denke an Hyaluronsäure, ist ja was Natürliches, das viel in unserer Haut vorkommt und ein natürliches Feuchthaltemittel ist. Und wenn ich jetzt Hyaluronsäure in meiner Tagespflege oder Nachtpflege drin habe, dann ist das sicherlich was Gutes. Aber also das Rückgängigmachen von Falten, das ist so ungefähr so alt wie das Finden des Rezepts, wie man Gold produzieren kann aus nichts. Ich glaube,
das würden ja immer alles so gern glauben. Ja, da gibt es ja diese tollen Beispiele. Noch 8 Wochen diese Creme verwenden, schaut es dann so aus.
Ja, man weiß nie, was mit den Menschen vorher war, wie die vorher mit sich umgegangen sind. Wenn jemand sehr stark Gewicht verliert, dann ist es auch oft einmal so, dass die Haut sehr gealtert ausschaut. Das regeneriert sie wieder, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist und man quasi den ganzen Körper auch an diesen Verlust gewöhnen konnte. Aber diese Versprechungen würde ich mit sehr großer Vorsicht bewerten.
In welchen Fällen müssen es denn rezeptpflichtige Cremen sein? Ist es zum Beispiel Pilzerkrankungen, haben wir jetzt noch nicht in den Fokus genommen.
Ja.
Das tritt ja auch oft im Sommer auf,
an
allen Körperstellen.
Ja.
Kriege ich das so?
Ja. Genau. Es gibt viele Pilzcremen, die man rezeptfrei bekommen kann. Was allerdings auf jeden Fall beachtet werden sollte, wenn ich mit einer rezeptfreien Pilzcreme keinen Erfolg erziele, dann hat es auch keinen Sinn, die 3 Monate zu cremen. Wenn es nichts bringt, nach 2, 3 Wochen, dann muss man einfach trotzdem ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, weil dann braucht es vielleicht eine andere Behandlung, die nicht mit einer rezeptfreien Pilzcreme abgetan ist.
Aber grundsätzlich ist es gut, diese ins Reisegepäck zu packen.
Ja,
oder
wenn man anfällig ist, wenn man weiß, dass man zu Pilzinfektionen neigt, dann ist es sicher vernünftig, sowas gleich mitzunehmen. Es gibt ja auch pilzhemmende Shampoos, die man für die Haut am Körper verwenden kann, weil mir das in letzter Zeit immer öfter auffällt. Es gibt viele Menschen, die haben so weiße, depigmentierte Pilzstellen an der Haut, oft an der Schulter.
Ich glaube, die wissen das nicht, dass das ein Pilz ist.
Das glaube ich auch, dass das ganz oft nicht bewusst ist, weil das macht keine Beschwerden, das schmerzt nicht, das juckt nicht. Aber das sind oft einmal Pilzinfekte. Und da kann man dann mit so einer Waschsubstanz auch ganz gut arbeiten, wenn man sie jetzt im Sommer nicht unbedingt mit einer Pilzcreme einschmieren möchte.
Das Hautmikrobiom ist in jüngster Zeit zunehmend in den Mittelpunkt der dermatologischen Forschung gerückt.
Ja, sehr interessant.
Kann man dieses direkt auf der Haut anwenden oder vielleicht können Sie uns da etwas dazu erzählen? Wir kennen ja alle jetzt das Darmmikrobiom, das war jetzt ganz in den vergangenen Jahren und jetzt kommt das Hautmikrobiom. Was ist das?
Ja, also das Hautmikrobiom ist genauso wie das Darmmikrobiom eine Sache, die wir uns nicht aussuchen können. Die müssen wir haben. Hautmikroben, ganz viele verschiedene, sind normal und auch notwendig, genauso wie im Darm. Aber da kommt es halt auch, genauso wie im Darm, drauf an, die richtigen.
Das sind Bakterien sozusagen.
Ja, genau. Mhm. Das sind auch Bakterien, die bei uns auf der Haut wohnen. Und es wohnen ja auch Pilze im Normalzustand auf unserer Haut. Nur immer dann, wenn man eben auf einmal ja zu starke Vermehrung an einer bestimmten Stelle hat oder ein Pilz dazu kommt, den ich physiologischerweise nicht auf der Haut habe, dann kriege ich Symptome von einer Pilzinfektion auf der Haut oder eben auch von einer bakteriellen Infektion auf der Haut. Und es gibt einige so chronische Hauterkrankungen, ich denke in erster Linie an die Neurodermitis, atopische Dermatitis, bei der man weiß, dass es eine Barrierestörung ist. Das heißt, es ist die physiologische Oberfläche der Haut nicht so ausgebildet und auch nicht so besiedelt wie bei hautgesunden Menschen. Und da wird es eben jetzt dann interessant, was die Forschung noch alles so bringen wird. Das ist noch relativ am Anfang, aber es gibt eigentlich schon ein paar ganz interessante Produkte und Präparate, die als Bad oder als Creme direkt auf der Haut angewendet werden. Und ganz erstaunliche Erfolge erzielen eben zum Beispiel bei so Patienten, die immer Neurodermitis haben, die ist ja so in Wellen, die ist manchmal schlechter, manchmal besser und man kann da in der sogenannten Rezidivprophylaxe sehr viel tun.
Mit diesem Hautmikrobiom.
Mit diesem Hautmikrobiom.
Mit diesen Produkten, die sich um dieses Mikrobiom sozusagen kümmern.
Ganz genau.
Und sind die schon erhältlich?
Ja.
Ah, die gibt's schon?
Ja, das gibt's, sowas gibt's schon. Mhm. Ja. Ist eher nur Randsortiment und auch noch gar nicht so bekannt, aber ich glaube, da wird in den nächsten Jahren einiges noch auf uns zukommen und ich finde es auch ein gutes Forschungsgebiet, weil die Hautthemen sind schon im Kommen. Ist schon was, wo ich mir denke, das haben wir vermehrt, vor allem im Winter. Und je mehr man Bescheid weiß, wie man in der Vorbeugung agieren kann, umso besser.
Zur Haut gehört ja auch die Kopfhaut.
Ja.
Da haben die viele Menschen auch Probleme.
Ja. Ja, die behaarte Kopfhaut ist insofern ein bisschen schwierig, weil man sie schwer behandeln kann mit Cremen. Das macht man wirklich nur, wenn gar nichts anderes mehr geht. Das heißt, da ist einmal schon die Herausforderung an die Industrie, eine sehr große, eine Formulierung zu finden, die nicht einen fettigen Glanz am Haar hinterlässt, wenn man die Kopfhaut behandeln muss. Ganz häufig sind es eben eine nicht normale Menge an Schuppen, die produziert wird. Die können fettig oder trocken sein. Auch da gilt es wieder herauszufinden, was ist denn die Ursache. Dann wären wir wieder bei den Pilzen, weil ganz häufig die Ursache für zu stark schuppende Kopfhaut eine Überpopulation an Pilzen ist, die wir normalerweise auch haben, aber halt nicht in diesem Ausmaß. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich was, was man relativ einfach selber behandeln kann. Auch da gibt es Abhilfe ohne Rezept. Kann man durchaus auch so behandeln in der Selbstmedikation. Und natürlich gibt es dann alle Spielarten von schwer zu behandelnden Erkrankungen, die sich auch auf der Kopfhaut abspielen. Und da wird es dann eh wirklich schwierig, weil ich denke mir gerade an sowas wie eine Psoriasis auf der Kopfhaut, das kann wirklich einen hohen Leidensdruck für die Menschen bedeuten. Und es ist eben auch nicht so einfach zu behandeln.
Kommen auch Menschen mit Haarausfall in die Apotheke?
Ja, natürlich. Das ist ein häufiges Thema bei Frauen, die in Wechsel waren. Eigentlich ist das eher so als das Symptom der Postmenopause. Da merken viele Frauen, dass ihre Haare eine andere Struktur bekommen, dünner werden und auch nicht mehr so viele sind. Und es ist auch ein hoher Leidensdruck. Haarausfall ist ein Thema, das eben durchaus vor allem Frauen sehr stark beschäftigt. Natürlich Männer auch, aber da ist es ein bisschen anders. Da gibt es, glaube ich, schon eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, gut zurechtzukommen mit der entsprechenden Frisur. Dann ist das auch nicht mehr so ein großes Thema. Aber es haben auch viele Männer damit eine Schwierigkeit. Das stimmt schon.
Aber da gibt es keine Wundermittel.
Naja, bei den Frauen würde ich jetzt einmal sagen, kann man, wenn es nicht hormonabhängige Haarausfallsituationen sind, schon was versuchen. Es gibt durchaus ganz gute Rückmeldungen zu Biotin, Vitamin H, das einfach die Halteapparate und diese Phase, wo das Haar quasi in der Haarwurzel bleibt, nachdem es fertig ausgebildet ist, verlängert und den Halteapparat stärkt. Oder eben auch so ein Aminosäurepräparat, das schon seit vielen Jahren auf dem Markt ist, das schon dazu beiträgt, dass sich die Situation wieder verbessert. Aber es muss nicht sein. Also es kann sein, dass man mit dem Nahrungsergänzungsmitteln da Erfolg hat, aber es ist nicht immer so. Manches Mal braucht es eine hormonelle Intervention. Manches Mal ist die Ursache eben eine Entzündung der Kopfhaut, die dazu führt, dass die Haarwurzeln dort nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen. Also es ist oft nicht so einfach, auch die Ursache herauszufinden. Aber wenn man mal eine Ursache hat, dann gibt es meistens eine Therapie dafür.
Ja, sehr gut. der Podcast heißt ja Gesund und Glücklich.
Ja.
Frau Magister Eichberger, was ist denn eine Sache, die Sie täglich tun, die Sie gesund und glücklich macht?
Momentan ist es, wann immer es mir möglich ist, ein paar Längen schwimmen, weil das Eintauchen ins kühle Nass, wenn so heiße Temperaturen sind, was unheimlich Angenehmes ist. Und was mich wirklich täglich glücklich macht, ist, in einer Umgebung zu sein, die alles bietet. Weil ich denke mal, wir sind wirklich begütert. Momentan schenkt die Natur alles an Vital- und Nährstoffen, was man sich nur gerade so vorstellen kann. Und so ein genussvolles, schönes Essen, ein bunter Teller. Das ist was mir eigentlich wirklich jeden Tag sehr glücklich macht.
Danke recht herzlich. Einen schönen Sommer.
Ebenfalls. Danke vielmals.